vorher noch einmal das Thema ganz kurz. Eine Frage zur Außenpolitik. Ich sehe schon, Sie sind sehr begeistert von Politik, Sie unterhalten sich gerne darüber. Aber noch eine Frage zur Außenpolitik, und zwar, wie gedenken Sie in Anbetracht der tendenziellen aggressiven chinesischen Expansionspolitik sowie Außenpolitik gegenüber den Nachbarländern mit China umzugehen, ohne dabei entsprechende europäische Werte und internationale Abkommen über Menschenrechte und Staatssouveränität zu kompromittieren?
Oha!
Ich kenne den Gentleman, der diese Frage befasst hat, und das ist halt die China-Strategie der CDU. Ja. Wie sieht der aus? Weil wir hätten ja jetzt ein Handelsabkommen mit gleichen Werten irgendwie, wertebasiertes Handelsabkommen noch beschlossen, bevor Biden Präsident wurde. Ja, wie sieht das da aus?
Ich glaube, eine der schlimmsten außenpolitischen Wirkungen der Trump-Präsidentschaft ist, dass wir da 4 Jahre verloren haben. China ist ein wichtiger Handelspartner. Das wird es auch so bleiben. Wir brauchen China, aber noch braucht China auch uns. Und solange das so ist, haben wir die Chance, das noch vernünftig zu gestalten. Und dafür müssen wir alle Europäer am Tisch haben. Das gelingt im Großen und Ganzen. Aber wir müssen auch die Amerikaner mit an den Tisch holen, unbedingt. Und wir müssen auch sehen, wen wir von den anderen Schwellenländern noch mit an den Tisch kriegen können. Ich glaube, bei Indien hat man gute Chancen. Wir können sowieso auch jetzt unabhängig von Schwellenländern, Japan, Südkorea, da werden wir Taiwan, da werden wir offene Türen mit einlaufen. So, und diese Länder müssen sich mit China an einen Tisch setzen und müssen ganz klar machen, ne, wie können wir vernünftig miteinander umgehen. So, was zum Beispiel nicht geht, dass chinesische Unternehmen hier auf Shoppingtour gehen können und ein Unternehmen nach dem anderen aufkaufen können. Aber wenn dann ein deutsches Unternehmen in China was machen will, geht immer nur als Joint Venture, wenn dann irgendwie so ein zwielichtiger chinesischer Gesprächspartner noch 50,1%iger Eigentümer ist, der dann irgendwie gut verbandelt mit der chinesischen Regierung ist. Das ist halt unfair. Ne? So, das geht nicht. Genauso, wenn es um so Dumpingpreise geht im Stahlbereich, solche Geschichten. Da muss fair verhandelt werden. So, und wenn wir Deutschen, da können wir uns auf die Hinterbeine stellen, wie wir wollen, wir alleine können das nicht. Und auch Europa kann das mittlerweile nicht mehr alleine, weil China einfach zu mächtig geworden ist. Aber wenn, was ich gerade sagte, ne, so die ganzen asiatischen Demokratien, Europa, die USA, Indien, Südafrika und meinetwegen, wenn sie vielleicht irgendwann zur Vernunft wieder zurückkommen, die Brasilianer, sich an einen Tisch setzen und sagen, liebe Chinesen, wir wollen mit euch weiter Geschäfte machen, aber erstens, zweitens, drittens, viertens, dann haben wir eine Chance. Und das müssen wir dringend machen. Weil wenn wir damit noch 10 Jahre warten, ist es zu spät.
Okay, gut. Dann mit der Antwort zu den Schülerfragen. Amelie, du willst irgendwas sagen?
Ja, ich wollte fragen, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, dass wir auf jeden Fall genug Geld haben, um noch ganz viele tolle Autobahnen zu bauen, die die Umwelt weiter kaputt machen. Aber die Rentner, die teilweise nicht genug Geld haben, um sich genug Essen und eine Wohnung zu leisten, da haben wir kein Geld für und wissen nicht, wer das bezahlen soll.
Naja, das sicherlich nicht. Also es ist schon so, wir haben nicht unbegrenzt Geld. Das ist ganz klar. Ja, aber es ist schon grundsätzlich so, vor 10 Jahren sind Projekte, Neubauprojekte daran gescheitert, dass man das Geld nicht hatte. Das Geld ist jetzt in den Haushalten eingeplant. So, es scheitert jetzt daran, dass die Projekte nicht vorankommen, dass das halt nicht weiter beschlossen wird, dass es irgendwo Klageverfahren gibt und so weiter und so fort. Wir haben natürlich nicht unbegrenzte finanzielle Mittel. Also wenn jetzt einer auf die Idee käme, wir könnten jetzt nochmal 250 Autobahnen bauen quer durch Deutschland, dann funktioniert das nicht. Was man aber bei Infrastrukturprojekten einfach sehen muss, zum Beispiel jetzt dieses Thema A20, wenn da eine Autobahn gebaut wird, dann ist es ja nicht nur, dass die Autobahn da ist und dass Umweltsünder schneller von A nach B kommen, sondern dann ist eben auch viel möglich, was Arbeitsplätze angeht, was eben dann zusätzliche gut bezahlte Arbeitsplätze angeht, was zusätzliche Steuereinnahmen angeht und damit wiederum kann man dann halt eben auch die Rentner mehr finanzieren. Ne? Also das hängt dann schon irgendwie auch miteinander zusammen. So wirtschaftspolitische Maßnahmen sind halt meistens, funktionieren die nun mal so, wenn du Geld in die Wirtschaftspolitik investierst, dann bekommst du als Staat dafür auch Geld wieder zurück. So, das lohnt, das ist halt quasi eine Investition, deswegen heißt es halt auch so. Dagegen, wenn ich jetzt jemandem 10 Euro gebe, so, dann gibt er die 10 Euro aus, aber dadurch wird das Geld insgesamt nicht mehr im Kreislauf. So, das ist halt so ein bisschen so die Sache. Und bei der Rente kommt halt, wie gesagt, hinzu, die Rente wird ja über diese Beiträge gezahlt, nicht über Steuern. Ne? Der Steueranteil wird immer höher, aber das ist nicht Sinn der Sache, da müssen wir eigentlich von runter. Und in dem Beitragssystem ist es halt so, wenn man wenn man der einen Generation mehr Geld gibt, ne, dann muss es halt die andere Generation bezahlen. Das ist eine Zwangsläufigkeit. Und da muss man schauen, dass man da die, also den Ausgleich hält. Wenn es um Altersarmut geht, muss man eben auch gucken, woran liegt es. Ne? Und viele Rentner, die heute zu wenig Geld haben, da ist häufig ein Problem bei dieser richtigen Altersarmut. Leider sind es meistens Frauen, die zu Hause geblieben sind und sich um die Kinder gekümmert haben und dementsprechend wenig Rentenansprüche erworben haben. Und dann ist die Ehe mit Mitte 50 in die Brüche gegangen. Und dann steht man da. Ne? So, das ist häufigste Ursache für Altersarmut im Moment in Deutschland. Was mir viel mehr Sorgen noch macht als das, wo jeder Fall sicherlich bitter ist, ne? Aber für unsere Generation kann das noch sehr ungemütlich werden, wenn so wenig Kinder geboren werden wie im Moment. Also man schätzt für unsere Generation ein Altersarmutsrisiko von 20%, wenn das Rentensystem bleibt wie jetzt. Im Moment hat man einstellige Prozentwerte. Ne? Also das ist eine ganz, ganz andere Entwicklung da noch.
Willst du hier noch dazu was sagen?
Oder? Ja, aber dann sind Sie doch sicherlich auch nicht mit dem Rentensystem so zufrieden, wie es ist, oder? Also weil Sie haben ja jetzt mehrfach betont, dass quasi das Geld nicht da ist, weil ja die nächste Generation für die davor zahlt. Dann kann ja im System irgendwas nicht stimmen.
Ja, also das System an sich läuft super, solange wie genügend Kinder nachkommen. Ne? Das hat funktioniert in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren hat das super funktioniert, weil im Durchschnitt halt fast so viele oder teilweise sogar mehr Kinder nachgekommen sind als in der Generation davor. Aber in Zeiten, wo Familien maximal 2 Kinder haben und immer mehr Menschen halt eben keine Kinder haben, kommt das irgendwo an Grenzen und da muss man das reformieren, so wie ich ja auch gesagt habe, ne? mit einem Pensionsfonds und solchen Geschichten, weil man es ansonsten nicht tragen kann. Das Einfachste wäre natürlich, wenn auf einmal alle wieder mehr Kinder kriegen würden, dann würde sich das Problem von alleine lösen. Aber das kann man als Politik so schlecht vorschreiben. Deswegen ist das so ein bisschen schwierig.
Okay, Daniel?
Thema Lieferkettengesetz. Stimmen Sie persönlich zu, dass es ein Lieferkettengesetz braucht, damit deutsche Unternehmen auch im asiatischen Raum Menschenrechte einhalten und Umweltbestimmungen beachten? Und werden Sie auch sich dafür einsetzen, dass trotz der Drohung einiger asiatischer Länder deutsche Unternehmen zu bestrafen, dieses Lieferkettengesetz umgesetzt wird?
Also ich finde das wichtig, weil das schon eine Sache ist, die man bei allen Sachen auch berücksichtigen muss. Wir können es nicht hinnehmen, wenn wir unseren Wohlstand auf Kosten von anderen irgendwo finanzieren. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was mich gerade so bei diesem Thema Elektroautos mit Batterie immer massiv stört, dass das völlig unter den Tisch fällt in manchen Diskussionen. Wo ich dann sage, sag mal, geht's eigentlich noch? Habt ihr irgendwo mal mitbekommen, was da im Kongo los ist? Dass da Armeen von Kindersoldaten damit beauftragt werden, diese Minen für internationale Konzerne zu sichern? So. Und auf der anderen Seite wird dann gesagt, ja, hier, die Batterie ist die große Zukunft und ist alles ganz toll. Wir brauchen die. Aber das muss man doch irgendwo auch mal zusammenführen und muss das auch mal irgendwo mit berücksichtigen. Und deswegen finde ich das schon sehr, sehr wichtig, dass da mehr Transparenz reinkommt und dass man auch die Konzerne in die Pflicht nimmt und dass die sich nicht rausreden können, dass sie ja eine Lieferkette über 50 verschiedene Anbieter haben und das nicht nachvollziehen können. Da muss man ja auch sagen, muss das so kompliziert sein? Oder ist es nicht gerade deshalb so kompliziert, weil ihr damit diesen Zweck erfüllt, dass ihr sagen könnt, ach, wir wissen ja auch gar nicht, wo wir unsere Sachen herbekommen. Ja, und das gilt ja für kleine Betriebe hier vor Ort, gilt das ja. Die wissen, wo die Sachen herkommen und die sind auch verantwortlich. Von dem her finde ich schon, dass dieses Lieferkettengesetz richtig ist. Wo man sicher schauen muss, ist auch da wieder, ne, es ist für einen großen Konzern einfacher umzusetzen als für kleinere Exportfirmen, ne, und für kleinere Importfirmen. Da muss man halt so ein bisschen schauen, dass man da einen Ausgleich hinbekommt. Entweder vereinfachte Regeln für kleine Betriebe oder zu sagen, okay, wenn ihr da zusätzlichen Aufwand habt, dann erstatten wir den euch. Ne, so, das ist so ein bisschen so die Sache dabei. Aber grundsätzlich finde ich das richtig und deswegen bin ich auch froh, dass das jetzt beschlossen wird.
Gut, Gesine?
Sie haben gerade schon den Punkt Transparenz angesprochen und zwar gab es ja den sogenannten Maskenskandal. Ich denke, das ist ein Thema, das Ihnen gut bekannt sein sollte. Ja. Und mich würde interessieren, was Sie von einem Lobbyistenregister halten. Also, dass quasi jeder Politiker mit jedem Lobbyisten, mit dem er Gespräche führt, in welchem Rahmen auch immer das stattfinden soll oder sollte, das eben genau aufgelistet und dann auch eingesehen werden kann.
Ja, also erstmal vielleicht was zu diesem ganzen Thema Maskenaffäre. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gesehen und gehört habe, was da Einzelne, aber trotzdem jeder ist da zu viel gemacht haben, ich war stinksauer, als ich das gehört habe, und ich war halt auch wirklich menschlich schwer enttäuscht. Ich kenne einen von denen und ich habe von dem noch nie viel gehalten, aber dass der dazu fähig ist, hätte ich auch nicht gedacht. Ich sage immer, wenn ich die Region in Berlin vertreten darf, dann ist das ohne Übertreibung die größte Ehre, die ich in meinem Leben bislang hatte. Und ich finde es eine Unverschämtheit und ein Schlag ins Gesicht für jeden, der sich irgendwo politisch engagiert, ob das jetzt irgendwo vor Ort ist oder auf der Bundesebene. Viele von denen, die hier vor Ort unterwegs sind, machen Stunden um Stunden, ohne dass sie dafür einen Cent kassieren. Ne, die machen das einfach, weil es ihnen wichtig ist. Und wenn man dann solche Leute sitzen hat, die wirklich vernünftiges Auskommen haben, was man als Bundestagsabgeordneter hat, ne, und dann zu sagen, ich verdiene mir noch für Beratungsleistungen Geld in die Tasche, ne, mit solchen Geschäften, das finde ich eine Riesenfrechheit, und solche Leute haben da nichts verloren, und deswegen bin ich heilfroh, dass unsere Leute in Berlin darauf auch so, zumindest so reagiert haben, dass gesagt wurde, sofort aus der Fraktion raus, aus dem Mandat raus, das müssen, haben die ja leider selber in der Hand, weil wenn man gewählt ist, ist man erstmal gewählt, da kann niemand anders was machen. Zum Glück haben die jetzt ja auch erkannt, dass das nicht so cool war, was sie erst vorhatten, weiter die Bezüge zu beziehen, ohne was zu tun. Und ich kann da nur ganz klar ankündigen, wenn ich gewählt werde, werde ich keine Nebentätigkeiten annehmen. Also mag sicherlich sein, dass ich im Schützenverein irgendwo mich engagiere oder so, aber ich werde keinen Nebenjob oder sowas machen. Und ich werde auch sozusagen das alles transparent offenlegen. Lobbyregister bin ich schon länger für. Es gibt ja jetzt diese erste Geschichte, das geht aber nicht weit genug. Ich bin schon der Meinung, dass das transparent sein muss, wer mit wem da spricht, weil wir als CDU sind halt wirtschaftsnäher als die Roten oder die Grünen, das ist ja klar. Aber das machen wir nicht, weil wir da irgendwie jetzt dafür Geld kriegen oder so, sondern weil halt die Lesart ist, ne, so, wir müssen halt mit allen irgendwie sprechen, damit wir eine gute Lösung kriegen. Und das ist für mich auch der Anspruch, ne? Ich will genauso sprechen mit dem Unternehmer, wie auch mit den Arbeitnehmervertretern, wie auch mit den NGOs, weil das sind alles Interessengruppen, die ihr eigenes berechtigtes Interesse haben. Und deswegen ist das für mich eigentlich klar, dass man mit den allen sprechen muss. Und da kann man auch offen drüber umgehen. Ne? Also ich würde das jetzt nicht verheimlichen. Das ist eigentlich krank, dass das schon so diesen Verheimlichungsgrad hat. Ich würde sagen, jemand, der politische Entscheidungen trifft und sagt, ich spreche mit einigen der Betroffenen nicht, der ist kein guter Politiker. Weil ich kann es ja nicht selber wissen, ich muss doch mich informieren. Ich muss doch erst wissen, wie seht ihr das, wie seht ihr das, wie seht ihr das, damit ich da einen guten Kompromiss draus bauen kann, mit dem irgendwie alle leben können. Wenn ich sage, ich gehe zum Unternehmer nicht oder ich gehe zur Umweltorganisation nicht, wie will ich das machen? Das verstehe ich einfach nicht, wie das funktionieren soll. Deswegen ganz klar, Offenheit, ne? Lobbyregister, jeder, der irgendwie Lobbyismus betreibt, egal für welche Organisation, muss registriert sein, und klare Kante offen. Ich stehe dazu, und wie gesagt, wenn ich gewählt werde, keine Nebentätigkeiten, und dann kann man auch genau sehen, wie viel ich verdiene und so weiter und so fort. Das kann ich sozusagen.
Finja?
Ja, um nochmal kurz zum Klimawandel, Klimaschutz zurückzukommen. Wie kann es sein, dass Sie sich für den Klimaschutz einsetzen und gleichzeitig so klimaschädliche Bauprojekte wie zum Beispiel der 20 unterstützen?
Also, ich glaube, das Problem bei der A20 ist, da wird halt immer relativ viel und relativ strittig drüber diskutiert. Ne? Aber das Problem ist ja, Straßenverkehr ist da und der wird auch nicht verschwinden. Und die A20 wäre eine großartige Möglichkeit, um den Verkehr insbesondere auf der A1 halt extrem zu entlasten. Wenn jemand von euch mal freitags nachmittags zu Nicht-Corona-Zeiten Richtung Hamburg gefahren ist, dann wisst ihr, wie lange man da im Stau steht. Und jeder Stau ist ein massiver Umweltschaden. Jeder Stau verbraucht so viel unnötiges CO2, was keinen Mehrwert für irgendjemanden bietet. Das ist ja der Unterschied. Wenn ich mich jetzt ins Auto setze und ich fahre irgendwo an die Ostsee und mache da Urlaub, habe ich auch CO2 ausgestoßen, aber ich habe dafür ja wenigstens irgendwas als Gegenwert. Aber ein Stau ist ja im Prinzip nichts anderes als die sinnlose Verbrennung von Geld, weil Speditionen, die im Stau stehen, halt in der Zeit wirtschaftlich nichts verdienen, Zeit und CO2. So, und dementsprechend müssen wir alles tun, damit wir diese Staus abgebaut kriegen. Und dafür brauchen wir eben auch teilweise neue Autobahnen. Und die A20 hat ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis in der Hinsicht und deshalb bin ich für den Bau der A20.
Okay, Daniel?
Thema Verkehr, spezifiziert Schiffsverkehr, internationaler Schiffsverkehr. Ja. Es ist ja so, dass dort vor allen Dingen viel Schweröl eingesetzt wird, vor allen Dingen auf Hochseegewässern. Wie will Ihre Partei sich dafür einsetzen oder will sie es überhaupt, dass zumindest Filteranlagen obligat werden, um Schwefeldioxide auszufiltern, um die ganzen anderen giftigen Abgase des Schweröls auszufiltern und will man vielleicht sogar dahin hingehen, dass man Schweröl ersetzt als Treibstoff für Containerschiffe?
Absolut, das ist aus meiner Sicht zwingend. Ich meine, man hat natürlich bei allem, was international ist, wieder das Problem, man muss es auch ein Stück weit über internationale Verträge regeln. Aber das ist für mich außer Frage, dass man da andere Techniken braucht. Also es gibt ja zum Beispiel diese LNG-Geschichte, was da immer wieder diskutiert wird. Das muss man vorantreiben und ich glaube, das wird jetzt international auch einfacher, weil zumindest ein großer Bremser, nämlich die USA, bei solchen Projekten ja jetzt anders aufgestellt sind. Und da müssen wir auf jeden Fall wirklich auch Druck machen, dass man das im internationalen Schiffsverkehr eigentlich sicherstellt, dass man auch sagt, Schiffe, die mit Schweröl laufen, bekommen ab Datum X keine Genehmigung mehr zum Einlaufen in europäischen, amerikanischen Häfen, wie auch immer. Und das, dann kann man da schon relativ gute Lenkungswirkung auch mitkriegen.
Amelie?
Also mich würde auch nochmal interessieren, wie das eigentlich sein kann, dass eben in der Politik immer nur die Themen besprochen werden, die gerade in den Medien populär sind. Also so viele Problembereiche und es werden immer nur die thematisiert, die auch gerade in den Medien populär sind. Das kann ja irgendwie nicht sein.
Ja, es ist ein ganz großes Problem. Das Problem ist halt in diesem ganzen politischen Prozess, da habe ich mich auch mal länger mit beschäftigt, wer ist eigentlich der, der die Themen setzt, ne? Und leider ist es halt häufig einfach so, dass die Medien die Themen setzen und da häufig die Entscheidung stattfindet, was ist jetzt irgendwo relevant und was ist nicht relevant. Wäre ja auch an sich okay, wenn man nicht mehr und mehr auch die Tendenz hätte, dass, also ich will hier keine Medienkritik betreiben, ne? Aber es ist schon auch so, dass die Zahlen, die Abonnementzahlen von Zeitungen und so weiter, dass das zurückgeht. Das hat auch ein paar Gründe. Ne? Und es ist halt schon so, dass eigentlich viel mehr so, auch städtische Themen eigentlich viel überrepräsentierter sind in den Medien oder auch westdeutsche Themen viel überrepräsentierter sind. Ich meine, man muss mal gucken, wie häufig wird die Lebensrealität in Ostbrandenburg im Fernsehen gezeigt oder in der Zeitung. Und das löst natürlich gerade bei den Menschen, die da leben, auch einen enormen Frust aus. Ne? So, dass einfach dadurch das Verständnis für die eigene Realität nicht da ist. Das ist auch wieder Thema, warum wird die AfD so stark. Ne? Und ich glaube, dass das schwer ist, das zu durchbrechen. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit, wie man das überhaupt durchbrechen kann, ist, dass diejenigen, die Politik machen, halt nicht nur jeden Tag ihre Presseschau machen und gucken, was ist irgendwie in meiner Lokalzeitung oder was ist in der Bild-Zeitung, sondern dass man eben sowas macht wie heute, ne? Dass man sich irgendwo hinsetzt, dass man sich austauscht und dass man eben auch mitkriegt, okay, denen liegt das Thema gerade am Herzen oder wie ist die Stimmung hier, wie ist die Stimmung da, was sind die Themen, die euch bewegen, ob das jetzt eben in Schulen ist, ob das in Betrieben ist, ob das bei Vereinen ist. Und das ist eigentlich so die Strategie, die ich auch setzen will, ne? So viel wie möglich auch mit den Leuten zu sprechen, weil dann hat man auch so ein bisschen so einen Kontrapunkt zu dem, was in den großen Medien berichtet wird. Und kann aber eben auch sehen, okay, passt das oder gibt es vielleicht eigentlich ganz andere Probleme, die nicht diskutiert werden?
Also würden Sie quasi, wenn Sie im Bundestag sitzen, trotzdem würde das noch weiterhin machen?
Unbedingt. Das halte ich auch für ganz wichtig. Also die Leute, die sagen, ich bin dann in Berlin und ich bin weg, haben ihren Job nicht verstanden. Weil es geht ja darum, die Menschen zu vertreten. Das ist ja repräsentative Demokratie. Ne? Also das heißt, ich muss doch wissen, wie meine Leute ticken und was die Probleme sind, damit ich das machen kann. Also Gewissensentscheidung hin oder her, die Entscheidung habe ich, aber ich muss am Ende schon sehen, damit ich eine vernünftige Entscheidung treffen kann, brauche ich Informationen. Und damit ich Informationen kriegen kann, muss ich raus. Und brauche den Input deswegen. Also das ist für mich selbstverständlich.
Herr Kaiser, Sie melden sich schon die ganze Zeit.
Ich möchte mal etwas anderen Hutenring werfen. Da denke ich in erster Linie an meine Neuntklässler. Wenn die das Wort CDU irgendwo lesen, haben sie im Grunde bloß zwei Bilder im Kopf. Das eine ist Helmut Kohl und das andere ist Philipp Amthor. Wie kommt es, dass die CDU vielleicht nicht im Generellen und vielleicht auch schon in Teil auch gerade so in jüngeren Generationen so ein etwas angestaubtes, man könnte fast sagen, ja, etwas spießiges Image hat? Was könnte die Partei dagegen tun?
Also, ich sag mal ganz ehrlich, hier in dem Raum, tatsächlich ist die Person Philipp Amthor für mich auch eine der Motivationen gewesen, warum ich gesagt habe, ich will selber antreten, weil ich es einfach schade finde, dass junge Leute in der CDU interpretiert werden in diese Richtung. Ne? So, das ist einfach schade, weil so sind wir in der Masse nicht. Also wir haben in der Jungen Union, ich meine, Janis sitzt da hinten in der letzten Reihe, der hat hier auch Abi gemacht. Wir haben Leute, vielleicht sind die auch komisch, will ich gar nicht in Abrede stellen, aber die sind mit Sicherheit nicht so wie Philipp Amthor. Und die sind auch nicht so wie Tilman Kuban. Sondern das sind normale Leute, mit denen man sich vielleicht einig ist oder mit denen man sich auch nicht einig ist in manchen Themen, aber mit denen man auch mal normal reden kann und mit denen man sich auch mal zum lockeren Bierchen an den Tisch setzen kann, ne? So, wenn man das denn möchte. Und das ist, finde ich, einfach so eine Sache, die müssen wir viel stärker rausstellen, weil wir haben da so ein Imageproblem, das ist ganz, ganz klar, ne? Und das ist Teil der Geschichte für mich, dass ich sage, Leute, wir müssen da ein bisschen raus, wir müssen doch auch mal zeigen, wie es wirklich in der Realität aussieht und mal gucken, ob uns das gelingt in den nächsten Jahren.
Gut, dann ihr beide noch und dann zeitlich, wir haben schon wieder überzogen, also fangen wir hinten an.
Das ist mehr so eine persönliche Frage. Warum sind Sie oder warum bist du in der CDU eigentlich? Weil aus meiner Ansicht her, hast du vielen eher widersprochen oder eher deine eigene Meinung jetzt heute wiedergegeben, bei bestimmten Aspekten, die jetzt gerade auch in der Fragerunde zum Beispiel kamen. Und ich wollte einfach mal fragen, wieso dann ausgerechnet die CDU die Partei jetzt, warum nicht eine andere zum Beispiel?
Also ich glaube, dass, also erstmal, wie gesagt, ich finde es halt schon wichtig auch, dass man irgendwo seine eigenen Akzente setzt und ich finde es schwierig, wenn man Menschen hat, die sagen, sie stimmen zu 100% mit dem Parteiprogramm überein. Tatsächlich ist es aber so, wenn nächste Woche das Parteiprogramm der CDU dann kommt, und du gleichst das mal ab mit dem, was ich gesagt habe, dann wirst du dich wundern, wie viel davon tatsächlich auch bei uns zumindest im Programm stehen wird. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie völlig weit weg bin von dem, was die CDU-Linie ist. Ich bin halt schon der Meinung, im Bereich Transparenz hätten wir früher mehr machen müssen. Und ich bin der Meinung, im Bereich Digitalisierung beim Mobilfunk müssten wir anders rangehen. Aber abgesehen davon liegt da gar nicht so ganz viel auseinander. Das sind dann eher so Detailgeschichten. Was ich einfach bei der CDU angenehm finde, ist, dass man ohne Denkverbote an die ganze Geschichte rangehen kann. Also wir haben bei uns nie die Situation gehabt, parteiintern, in der Jungen Union, in der CDU, dass man irgendwelche Diskussionen hatte und dass irgendjemand mit einer Position reingegangen ist, wo man dann gesagt hat, das darfst du hier nicht sagen, das geht nicht, da wirst du mit fertig gemacht. Ne, sondern man redet offen darüber, man sucht halt nach der besten Lösung für das Problem und geht nicht so mit Scheuklappen an die ganze Geschichte dran. Na, also wir haben halt nicht diese Zerrbilder, dass man sagt, was weiß ich, also Unternehmer sind böse Menschen, die nur darauf warten, ihre Arbeitnehmer auszubeuten. So, es gibt Bereiche, da müsste man Unternehmen mehr Freiheiten geben, es gibt Bereiche, da muss man als Staat mehr eingreifen. Aber das ist halt von der konkreten Situation abhängig. Versucht mal beim Juso-Kongress einen Antrag einzubringen, der Unternehmern mehr Freiheiten gibt. Ich habe Freunde bei den Jusos, auch durchaus Leute, die ein bisschen mehr so in diese Richtung gehen, dass sie eher wird, also nicht ganz so radikal in gewissen Punkten sind, die stellen diese Anträge nicht mehr. Weil die genau wissen, was da passiert. Die werden da niedergemacht bis zum geht nicht mehr. Und das ist einfach eine Sache, die ich angenehm finde bei uns, dass man einfach sachlich diskutieren kann, ohne dass es gleich irgendwie heißt, nein, alles, was Liberalisierung ist, ist Teufelszeug. Oder nein, alles, was irgendwie gegen Schema F verstößt, ist irgendwie gleich falsch. Sondern dass man sagt, ja, wir hören uns das an. Nachher sehen wir es vielleicht anders, aber wir können damit leben. Und jeder Mensch ist so, wie er ist. Und das ist gut so. Und das ist eigentlich so das, was für mich, was, 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 ich einfach angenehm finde in der CDU und weshalb ich auch für die CDU kandidiere und nicht für eine andere Partei.
Ist das nicht so auch ein bisschen schädlich, Stichwort Maaßen, der ja doch mit teilweise Rhetorik um sich wirft, die eher dem rechtspopulistischen Spektrum zuzuordnen ist? Also in der Hinsicht sind vielleicht auch keine Denkverbote gesetzt worden, aber wäre das in der Hinsicht nicht vielleicht besser gewesen?
Also ich glaube, wir haben was die Situation mit, das ist ja nicht nur ein CDU-Thema, das ist ja ein Gesellschaftsthema.
Ja.
Wenn ihr euch mal anschaut, wie Wahlergebnisse in Westdeutschland ausfallen und wie Wahlergebnisse in Ostdeutschland ausfallen, dann muss man so ehrlich sein und feststellen, dass wir eigentlich seit Jahren in einem dass es immer weiter auseinander geht. Also die Grünen, die in Westdeutschland teilweise auf Augenhöhe mit der CDU waren, spielen im Osten keine Rolle. Dagegen die AfD, die in Westdeutschland zum Glück irgendwo bei 6-7% dümpelt, ist im Osten teilweise auf Augenhöhe mit der CDU. So, und das ist ein echtes Problem. Und das macht mir echt große Sorgen. Und ich kann euch sagen, in jedem x-beliebigen westdeutschen Wahlkreis wäre es völlig undenkbar gewesen, dass ein Maaßen aufgestellt worden wäre. Und das ist auch gut so. Ich persönlich finde das überhaupt nicht gut, dass dieser Mann aufgestellt wurde. Ich habe keine Probleme mit Leuten, die ein bisschen konservativer sind. Ich finde, dass man braucht auch irgendwo einen Mix. Wenn alle so ticken würden wie ich, wäre es natürlich für mich schön, weil ich dann meine Vorstellung umsetzen könnte. Aber man braucht Diskussionen, so davon lebst du. Aber es ist schon eine Sorge, die ich auch habe, ne, dass das immer weiter auseinanderläuft. Und gerade so ein Maaßen brauchen wir in der CDU nicht. Okay. Aber es ist halt eben so, die Wahlkreise stellen halt autark auf. Du hast da relativ wenig Möglichkeiten, was gegen zu tun als CDU von außen. Die SPD, ich weiß nicht, ob ihr das damals noch mitverfolgt habt, dieser Thilo Sarrazin bei der SPD, der dieses Buch geschrieben hat, Deutschland schafft sich ab, ne? Und der meinte böse Ausländer und so, ne? Den wollte ja die SPD rauswerfen, ist damit gescheitert, weil die Anforderungen an so einen Parteiausschluss sind halt sehr, 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 sehr hoch. Und deswegen werden wir wohl damit leben müssen, dass er da kandidiert. Ob man ihn hinterher in die Fraktion aufnimmt, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Werden wir bestimmt spannende Diskussionen bekommen im Herbst. Ich bin jedenfalls kein Fan von ihm, das kann ich deutlich sagen.
Möchtest du denn...
ich glaube, im Anbetracht der Zeit lasse ich das sagen.
Okay, dann haben wir die letzte Frage.
Ja, ich wollte gerne noch abschließend einmal fragen, ob Sie mit dem politischen System so, ob Sie das befürworten, wie es jetzt gerade läuft, weil ich der Meinung bin, dass einfach vieles nicht so viel Sinn ergibt, so was man jetzt auch in der Corona-Krise gesehen hat oder so, wie Sie das eben schon gesagt haben mit dem Bäcker-Beispiel. Ja. So, ich bin einfach der Meinung, es wird immer total viel geredet und es passiert einfach gar nichts.
Also im Großen und Ganzen bin ich damit einverstanden, also dass wir eine Demokratie haben, ist alternativlos, dass wir ein parlamentarisches System haben, finde ich auch richtig. Ich glaube, der Teufel steckt im Detail, aber da steckt er auch ganz massiv. Also wir haben in den letzten Jahren halt eine Verlagerung gehabt von den Entscheidungen aus dem Parlament in die Regierung. So, das hat man in der Corona-Krise ja auch gesehen, ne? So, der Bundestag und andere Parlamente waren am Anfang ja völlig außen vor, was diese Regeln angeht. Das hat man erst nach und nach eingeführt. Und das Problem, wenn das in die Regierung geht, ist halt, wer entscheidet in der Regierung? Das ist meistens irgendwo in der Verwaltung, im Ministerium. Ne? Da werden halt die Gesetze gemacht und da werden die Entwürfe gemacht. Und da sitzen leider teilweise Leute, die die Realität nicht so wirklich kennen, sondern die seit 30 Jahren in den Ministerien sitzen und nichts anderes gesehen haben. Also da machen Leute Regeln für Landwirte, die wahrscheinlich noch nie auf einem Betrieb in der Wesermarsch gewesen sind. Und das ist ein zunehmendes Problem, wo, glaube ich, viele Probleme im Detail dann eben daraus resultieren. Und da bin ich schon der Meinung, ne, da brauchen wir wirklich auch mehr Mut zu sagen, okay, wir müssen das zurückholen ins Parlament, in die Öffentlichkeit. Zu Leuten, die zwar auch nur mit Wasser kochen, aber die zumindest den Bezug noch haben, dass sie halt von Leuten vor Ort gewählt werden und allein deshalb irgendwie auch vor Ort irgendwie sich das anschauen müssen. Und nicht Leuten, die irgendwo im Ministerium sitzen und sagen, ist mir doch egal, wer mit mir Minister ist, weil ich bin verbeamtet und ich sitze in 10 Jahren immer noch hier, da ist schon der Übernächste am Ruder, so ungefähr. Und das ist so eine Aufgabe, die ich einfach gerade so für uns als Jüngere sehe, dass wir einfach diesen Stau, diese Verstopfung, die da so ein bisschen drin ist in diesem System, dass wir die lösen und dass man da mit neuen Ideen auch mal wieder rein kann.
noch was dazu?
Ja, also ich muss sagen, aber ich finde es irgendwie total unattraktiv, wenn ich mich jetzt für irgendwas einsetzen würde und aber so eh im Hinterkopf habe, dass nichts passiert.
Also ich glaube nicht, dass nichts passiert. Ich glaube, es ist halt sehr unterschiedlich. Es gibt ja einige Bereiche, in denen es viel passiert. Also wenn man sich so anschaut, was da in den letzten 2 Jahren im Klimaschutzbereich beschlossen wurde, ob das genug ist, ist eine andere Frage. Ne? Aber es ist schon auch in Rekordtempo einiges da beschlossen worden, wo ich auch sage, das wird eine Herausforderung, das so umzusetzen. Also das ist teilweise schon so, aber es gibt viele konkrete Projekte, die wirklich auch umgesetzt werden, wo man dann auch tolle Ergebnisse hat, gerade im Kleinen. Aber du hast schon recht, es gibt auch Bereiche, da ist das frustrierend. Also wir reden seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, über sowas wie kann man Arbeitszeitgesetze vereinfachen. Ne? So, wie kann man sowas wie Homeoffice und so, dass man auch sich abends nochmal hinsetzen kann an den Rechner. So, eure Lehrer jetzt irgendwie sagen, so, sie haben Kinder und sind dann irgendwie, wenn sie nachmittags nach Hause kommen, sind die beschäftigt mit Kinderbetreuung und wollen sich um ihre Familie kümmern und würden aber gerne um 9 oder um 10, wenn die Kinder im Bett sind, Abendessen ist durch, würden sich dann gerne noch an den Schreibtisch setzen und machen dann von 10 bis 11:30 noch irgendwie kurz Klausurenkorrektur oder so, dann ist das rechtswidrig. So, das ist nicht legal, weil dann wird die Ruhezeit nicht eingehalten, so, die man eben einhalten muss. Das wird aber in der großen Fläche gemacht. Das ist zum Beispiel so ein Thema, das frustriert mich unwahrscheinlich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das Problem ist da, die SPD und die Gewerkschaften blocken jede Diskussion über dieses Thema ab seit Jahren. Es wird immer wieder angeschoben und es wird gesagt, nein, geht nicht, machen wir nicht. Man nimmt lieber in Kauf, dass das millionenfach illegal passiert, als dass man sagt, komm, wir müssen uns doch mal an die Realität gewöhnen. Und solche Beispiele sind schon frustrierend. Aber wir geben nicht auf, weil ich sehe immer den Vorteil, den biologischen Vorteil, sage ich immer, viele von denen, die das jetzt verhindern, sind weg, wenn wir noch da sind. Und das können wir ausnutzen.
Ja, dann danke. Ja, so. Viele Probleme schieben die auch auf. Also ja. Wie zum Beispiel Hauke mit dem Kohleausstieg gesagt hat. Das schieben die so lange auf, bis es nicht mehr deren Problem ist. Mhm. Ja, weil sie dann vielleicht auch nicht mehr hier sind. Wir schon.
Ja, das ist das Problem, wenn 2 von 709 Abgeordneten im Bundestag unter 30 sind. Richtig. Ne?
Ja gut, ja, ich danke, dass Sie hier waren. Ich danke und entschuldige mich an alle
Klassenmitglieder,
die 20 Minuten überzogen haben. Aber auch bei Ihnen, dass Sie jetzt länger hier bleiben, aber Sie schienen ja Ihren Spaß zu haben.
Ja, großartig. Ich habe nicht enttäuscht, was die Fragen angeht. Ich fand es klasse.
Sie haben auch Antworten gegeben. Ja, gut, dann danke.
Ja, vielen Dank.